Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
234 Menschen auf einem Schiff, das gerade mal Platz hat für maximal 50 Passagiere. 234 Menschen, die Schlimmes erlebt haben, die aus ihrer Heimat geflohen sind, auf der verzweifelten Suche nach Schutz und nach einem besseren Leben. 234 Menschen, die mit großer Wahrscheinlichkeit ertrunken wären, wenn er nicht da gewesen wäre. Klaus-Peter Reisch, der Kapitän des Seenotretters Lifeline, der sich wegen seiner letzten Rettungsmission vor Gericht verantworten muss, vor einem Gericht auf Malta, wo er im Juni nach tagelanger Irrfahrt mit seiner Lifeline eingelaufen ist und dort sofort verhaftet wurde, weil, so sagen das jedenfalls die maltesischen Behörden, das Schiff nicht ordnungsgemäß registriert gewesen sei. Das Schiff liegt seitdem im Hafen auf Malta. Klaus-Peter Reisch sitzt heute hier bei uns im Studio in Frankfurt. Herr Reisch, wann waren Sie das letzte Mal auf der Lifeline?
Ja, eigentlich erst vor eineinhalb Wochen. Da gab es ja einen Fortgang, oder hätte es geben sollen, muss man genauer sagen, am 11. September des Verfahrens. Aber auch dieser Termin ist abgeblasen worden, weil die Anklagebehörde für ihre Behauptungen bis heute keine Beweise vorlegen konnte.
Wie ist es auf dem Schiff?
Ja, wir haben ja immer 6 bis 8 Personen Crew auf dem Schiff, da 3 Leute das Schiff niemals verlassen dürfen aus Brandschutzgründen. Und wir betreuen das Schiff nach wie vor, da wir immer noch hoffen, dass wir es frei bekommen können. Es werden halt die üblichen Wartungsarbeiten durchgeführt und auch Entrostungsarbeiten. So ein Schiff, ein Stahlschiff rostet immer, das ist im Mittelmeer ganz besonders schlimm. Und das Schiff wird sozusagen täglich besser, weil einfach jetzt momentan viel Zeit für Wartungen ist, weil wir eben leider nicht auslaufen dürfen.
Klaus-Peter Reisch, der Kapitän des Seenotretters Lifeline, ist heute hier zu Gast im HR1 Talk. Und über die Rettung der 234 Menschen, die am Ende zu diesem Gerichtsverfahren in Malta geführt hat, da sprechen wir gleich. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Dankeschön.
HR1, genau meins.
Das Mittelmeer, das war lange ein Sehnsuchtsort. Das war ein Ort, mit dem viele von uns unbeschwerte Urlaubsreisen verbunden haben. Seit Beginn der Flüchtlingskrise hat sich das verändert. Da wurde das Mittelmeer immer mehr zu einem Ort der Verzweiflung, zu einem Ort, an dem Menschen zu Tode kommen, weil sie sich für viel Geld von skrupellosen Schleppern auf viel zu kleinen und viel zu maroden Booten auf das Meer wagen, auf das Wasser und auf eine gefährliche Fahrt machen von Afrika nach Europa. 234 dieser Menschen hat Klaus-Peter Reisch im Juni aus dem Meer gefischt mit seinem Rettungsschiff der Lifeline. Herr Reisch, wie sind Sie eigentlich auf diese Menschen auf dem Meer aufmerksam geworden? Wie geht sowas vor sich?
Naja, es gibt 2 prinzipielle Methoden, die Leute zu finden. Die eine ist, ein Suchflugzeug ist unterwegs. Wir haben aber auch selber tagsüber immer mindestens 4 Leute mit einem Fernglas im Ausguck, um zu suchen. Und wir haben auch ein Hochleistungsradargerät. Und diese Boote haben wir tatsächlich mit dem Radargerät gefunden.
Und die Menschen auf diesen Booten, wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist das für ein Bild?
Naja, wenn 120 Personen in einem Schlauchboot sitzen, das Schlauchboot so vollgepfropft ist mit Menschen, dass die auf den Schläuchen sitzen, ja nicht mehr längs, sondern quer sitzen müssen. Das heißt, ein Bein ist innerhalb des Schlauchboots, ein Bein baumelt über die Bordwand sozusagen nach draußen. Dann ist es schon immer ein dramatisches Bild. Wenn hier ein Defekt an einer der nur 5 Luftkammern auftritt, dann ist dieses Boot akut gefährdet, dass es einfach kentert und untergeht. Das passiert auch oft genug. Diese Boote sind von so schlechter Qualität, dass wenn ein Defekt auftritt, diese Boote sofort untergehen. Die haben ja auch kein Flickzeug dabei oder eine Pumpe zum Nachpumpen oder sowas. Das haben die alles nicht. Und es ist oft sehr dramatisch, weil gerade Frauen und Kinder, die in der Mitte dieser Boote sitzen, in einem Gemisch aus Salzwasser, Fäkalien und ausgelaufenem Treibstoff sitzen. Das ist eine sehr aggressive Mischung von Flüssigkeiten. Das führt zu sogenannten Fuel Burns. Das schaut dann letztlich aus wie eine Verbrennung. Der Arzt kann dann mit einer Pinzette auch zum Teil handflächengroße Stücke Haut einfach abziehen, bis aufs rohe Fleisch. Also das ist wirklich ganz furchtbar, was man da zum Teil zu sehen bekommt.
Und jetzt haben Sie diese Menschen also aufgetan. Sie haben dieses Boot vor sich gehabt. Jetzt müssen diese Menschen von diesem wirklich fragilen Boot ja auch auf ihr Schiff. Wie geht das vor sich?
Also wir bringen unser eigenes Schlauchboot aus, bestücken das mit 100 Rettungswesten plus 10 Kinderwesten. Und dann fahren wir hin, beruhigen die Leute. Sie haben meistens Angst, weil sie im ersten Moment denken, die Libyer hätten sie erwischt. Und dann bringen wir einfach Ruhe ins Schiff und dann fangen wir an, die Schwimmwesten auszuteilen, zeigen denen vorher so ähnlich, wie man es aus dem Flugzeug kennt, wie man diese Schwimmwesten anlegt und festzieht, damit, falls irgendetwas mit dem Schlauchboot passiert, hier keine Personen zu Schaden kommen. Und wenn wir das dann alles bewerkstelligt haben, stellen wir fest, ob Verletzte auf dem Boot sind, ob wir Leute ganz schnell evakuieren müssen oder auch eine gewisse Zeitspanne haben. Und eigentlich würden wir dann gern die größeren Rettungseinheiten darüber informieren, dass sie kommen und die Leute abbergen. Aber spätestens seit diesem Jahr passiert es nicht mehr. Wir müssen dann die Leute selber zu uns aufs Schiff holen und im Anschluss an die Evakuierungsaktion zerstören wir dann das Flüchtlingsboot.
Warum?
Ja, wir wollen nicht, dass diese Boote nochmal Verwendung finden. Sie bekommen eine Markierung. Und dann werden diese Schlauchboote von hinten nach vorne aufgeschlitzt. Und dann dauert es etwa 2 bis 3 Tage, bis sich die Holzteile von dem Schlauchboot so weit mit Wasser vollgesaugt haben, dass es dann letztendlich untergeht.
Und warum, das habe ich mich gefragt, warum konnten Sie nach dieser Rettungsaktion nicht einfach den nächsten oder einen Hafen, einen solchen Port of Safety anlaufen? Warum ging das nicht?
Also wir haben natürlich die italienischen Behörden informiert, dass wir 2 Schlauchboote abgeborgen haben. Die Italiener haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. Sie haben uns letztlich immer wieder an die Libyer verwiesen. Die Libyer würden kommen und uns Telefonnummern mitgeteilt, wo wir anrufen können. Wir haben diese Telefonnummern auch zum wiederholten Male, das war ja nicht die erste Rettung, die wir angeblich hätten mit den Libyern koordinieren sollen. Wenn Sie da anrufen, dann können Sie es klingeln lassen, bis einfach das Satellitentelefon von alleine aufgibt. Sprich, da hebt einfach niemand ab.
Und dann waren Sie tagelang unterwegs erstmal. Sie waren auf, das muss man sich vorstellen, auf einem Schiff, das ist ausgelegt für 50 Leute. Sie haben 18 Mann Crew und hatten 234 entkräftete Menschen dort, verzweifelte Menschen, traumatisierte Menschen. Wie sind Sie da zurechtgekommen? Was macht man mit den Leuten? Wie haben Sie sich organisiert?
Ich habe dann alle Wachpläne umgestellt. Wir arbeiten ja sowieso im Dreischichtbetrieb, aber wir haben das dann etwas an die Situation angepasst. Und unser hervorragender Küchenmanager Martin hat am Tag 500 warme Essen auf einem 4-Platten-Herd, wie sie in jedem Haushalt stehen, produziert. Und das war schon eine großartige Leistung.
Und die Irrfahrt war dann irgendwann zu Ende, aber das war nicht das Ende der Geschichte. Es geht nämlich noch weiter mit einem Gerichtsprozess auf Malta. Über den reden wir gleich hier im HR1 Talk. Heute mit dem Kapitän der Lifeline, Klaus-Peter Reisch. Der HR1 Talk heute mit Klaus-Peter Reisch, dem Mann, der 234 Menschen von einem völlig maroden Boot im Mittelmeer auf sein Schiff geholt hat. Ein Schiff, das angeblich nicht ordnungsgemäß registriert gewesen ist, weshalb Klaus-Peter Reisch jetzt in Malta vor Gericht steht, denn er ist Kapitän dieses privaten Seenotretters Lifeline. Herr Reisch, warum sagen die maltesischen Behörden, ihr Schiff sei nicht richtig registriert und damit ja faktisch staatenlos?
Es muss ja irgendein Grund gefunden werden, um dieses Schiff an weiteren Such- und Rettungsoperationen zu hindern. Und da kommt eben genau dieses Flaggenzertifikat ins Spiel. Es ist letztlich stellvertretend für mich und die Lifeline und die anderen NGOs, dass man uns nicht rausfahren lassen will.
Und glauben Sie, das ist die Motivation dahinter?
Ja, auf alle Fälle.
Wie ist das aber nun denn mit der Registrierung? Also Gutachter in Malta, die haben gesagt, sie wären gar nicht in den Niederlanden registriert. Man hätte dort gar keine Informationen darüber, dass sie tatsächlich sich über eben die Niederlande haben registrieren lassen. Was ist damit?
Also es sind bei diesem königlich holländischen Wassersportverband über 25.000 Wasserfahrzeuge registriert. Und wenn ich auslaufe, muss ich dieses Zertifikat, also dieses Bootspapier vorlegen. Wenn ich einlaufe, muss ich es vorlegen. Wenn ich zollfreie Treibstoff bunkern will, muss ich es ebenfalls vorlegen. Also es ist nicht so, dass diese Art Dokument bei den maltesischen Behörden völlig unbekannt wäre. Ganz im Gegenteil. Und jetzt behauptet man, dass dieses Zertifikat nicht gelten würde. Man hat allerdings zugeben müssen, dass es weder gefälscht noch auf dem Hobbydrucker selber gemacht ist. Und es steht in diesem Zertifikat auch ganz eindeutig drin, Flag, Dutch und Homeport Amsterdam. Es ist auch nicht abgelaufen, es gilt noch ein Jahr. Und das ist der Grund, warum ich sage, wo soll an diesem Zertifikat ein Fehler sein? Es ist nicht gefälscht und die Daten, die drinstehen, sind nicht gelogen und alles ist richtig.
Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, nämlich den Vorwurf, dass Sie sich den Anweisungen der italienischen Behörden widersetzt hätten, als die Sie aufgefordert haben, die Flüchtlinge der libyschen Küstenwache zu übergeben. Warum haben Sie sich geweigert, das zu tun, auch in dem Wissen, dass das vielleicht solche Konsequenzen haben kann?
Also es gibt keinen derartigen Vorwurf gegen mich. Davon mal abgesehen, Wenn ich die Menschen der libyschen Küstenwache in internationalen Gewässern übergebe, dann weiß ich ja, wo diese Menschen hingehen. Nämlich nicht an einem Port of Safety. Damit handle ich zuwider des Seegesetzes SOLAS, Safety of Life at Seas. Da steht drin, dass ich sie an einen sicheren Ort bringen muss. Und man kann ja jetzt nicht behaupten, aufgrund der aktuellen Entwicklungen kann man das ja jetzt gerade wieder sehen, dass Tripolis ein sicherer Ort wäre. Dort herrscht Bürgerkrieg. Vor dem sind die Menschen ja im Übrigen letztlich auch geflohen. Und das andere ist eben die Genfer Flüchtlingskonvention. Und die sagt mir ganz klar, ich darf sie nicht an den Ort zurückbringen, an dem sie misshandelt, gefoltert oder sonst irgendwie körperlich und geistig beeinträchtigt worden sind.
Wenn sie verurteilt werden, dann drohen ihnen eine Geldstrafe von rund 11.000 Euro oder eventuell auch bis zu einem Jahr Haft. Haben Sie Befürchtungen, dass es so weit kommt?
Also es würde mich sehr wundern, wenn dieses Verfahren schon allein aus politischen Gründen ohne irgendeine Sanktion gegen mich abgeht. Dagegen kann ich dann und werde ich sicherlich auch in Berufung gehen, dass sie jemanden wie mich tatsächlich ins Gefängnis stecken. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil dann würden sie wahrscheinlich so eine Art Märtyrer aus mir machen. Das wäre, glaube ich, nicht in ihrem medialen Interesse. Aber ich stelle mich der Sache, weil ich großes Interesse habe, das so aufzuklären und so darzustellen, wie es wirklich ist. Und ich habe einfach das Rückgrat, dass ich mich hinstelle und sage, wir haben übrigens in dieser Mission nicht nur 235 Menschen aus Schlauchbooten geholt, sondern über 450, weil wir hatten ja in der Nacht noch eine weitere Rettung, die wir zusammen mit einem Containerfrachter durchgeführt haben. Also wir haben 450 Menschen aus Schlauchbooten geholt. Dafür kann ich erhobenen Hauptes vor jedes Gericht treten, wegen eines angeblich nicht richtig registrierten Schiffes. Ich meine, das wäre ja genauso, wenn man jetzt einen Notarztwagen hier in Deutschland nicht fahren ließe, weil man sich gerade über die Gültigkeit des Kraftfahrzeugscheins streiten würde. Da würde sich jeder ans Hirn langen und sagen, das ist völlig absurd.
Der Kapitän der Lifeline, Klaus-Peter Reisch, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Heute mit Marion Kucheni und Klaus-Peter Reisch, dem Kapitän des Seenotretters Lifeline, der auf dem Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt und der nicht nur ein Herz für Menschen hat, sondern der, glaube ich, auch ein Herz für Rockmusik hat. Sie hören gerne Jethro Tull, stimmt das?
Ja, höre ich auch sehr gerne.
Haben Sie die schon mal live gesehen?
Nein, leider nein.
Nein, aber Sie haben Musik zu Hause, ja?
Ja, Jethro Tull, schon eine der Platten, die ich immer wieder mal gerne höre. Locomotive Press ist sehr bekannt.
Es ist ein Kracher.
Ja, es ist ein Kracher und es ist einfach eine ganz tolle Musik.
Was läuft bei Ihnen auf dem Schiff? Läuft da auch Musik?
Eigentlich eher selten. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, ja klar, dann läuft irgendwas. Je nachdem, wer gerade so seinen Musikwunsch verwirklicht, das kann dann schon mal was sein, wo ich sage, hey, geht's auch leiser.
Und was dürfen wir für Sie spielen? Womit können wir Ihnen jetzt eine Freude machen?
Also mit Supertramp School. Das höre ich sehr gerne. Das finde ich eins der schönsten Lieder, auch von der Melodie her, was ich so kenne.
Also ich glaube, das hören auch ganz viele HR1-Hörer ganz, ganz gerne. Klaus-Peter Reisch, der uns gleich erzählt, wie man vom Landsberger CSU-Wähler zum Seehofer-Kritiker und zum Flüchtlingsretter wird und für den wir jetzt Supertramp und School spielen hier im HR1-Talk am Sonntagvormittag.
Vielen Dank.
Von Landsberg am Lech bis nach Malta, das ist ein ganz schön langer Weg. Das sind rund 1900 Kilometer Strecke und mindestens mal genauso lang war der innere Weg, den Klaus-Peter Reisch zurückgelegt hat. Der Weg vom bayerischen CSU-Wähler und Unternehmer zum Flüchtlingsretter im Mittelmeer, der mit seiner Lifeline unterwegs ist, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Herr Reisch, gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Sie sind in München geboren und sind schon lange Zeit in Landsberg.
Ja, seit Anfang der 90er Jahre.
Das ist also Ihr Zuhause. Wie sehr sind Sie diesem Ort verbunden?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, es ist eine schöne kleine Stadt mit ca. 30.000 Einwohnern, liegt am Lech, hat eine wunderbare Altstadt. Ich finde die Stadt einfach toll. Sie ist auch besuchenswert, liegt an der romantischen Straße. Es gefällt mir sehr gut da.
Und dann gibt es aber auch noch die Liebe zum Wasser. Sie haben einen Segelschein.
Ja, ich habe eigentlich fast alle deutschen Sportbootlizenzen.
Und war das anfangs nur gedacht fürs bayerische Binnengewässer oder haben Sie schon gedacht, nee, ich will raus auf See und aufs Meer?
Also ich habe mit 14 eigentlich durch Zufall das Segeln angefangen. Ein Klassenkamerad, der dringend einen Vorschoter brauchte, Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe ferngesteuerte Modellflieger gebaut. Der hat mich dann da an den Starnberger See mitgenommen und da saß ich dann das erste Mal wirklich live in einem Segelboot. Eine Woche später war ich Mitglied in dem Segelverein und habe dann auch da meine ersten Scheine dann gemacht und habe dann das große Glück gehabt, mit 18 Jahren in Barcelona auch wiederum Münchner kennenzulernen, die dort ein kleines hochseefähiges Boot liegen hatten. Und da durfte ich das erste Mal mitfahren aufs Meer und das hat mich so fasziniert, dass ich dann einfach dabei geblieben bin und seither segle ich letztlich auf dem Mittelmeer.
Und es war erstmal Urlaub, Freizeit, Entspannung, Erholung natürlich.
Richtig.
Bis vor 3 Jahren. Damals wollten Sie auf eine Segeltour nach Griechenland und was ist dort passiert?
Ja, wir sind 2015 mit meinem eigenen Segelboot von Sardinien nach Griechenland gesegelt und auf diesem Weg haben wir uns halt dann, man hat ja da auch mal viel Zeit zum Ratschen, drüber unterhalten, was machen wir jetzt, wenn wir auf ein Flüchtlingsboot treffen. Auf dieser Route faktisch unmöglich, aber es ging halt mehr um die Theorie, was tut man da? Und da haben wir dann festgestellt, dass wir trotz 12,5 Meter Schiff nicht wirklich was ausrichten können. Und dann gab es eben das Jahr 2016, wo schon sehr viele Widersprüche waren, ob man den Menschen helfen sollte, warum die auf diese Schlauchboote und Holzboote steigen. Es sind damals auch schon viele Leute gestorben. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ich will mir das einfach mal selber anschauen. Dann kann ich auch wirklich mitreden. Nicht nur aus der Presse raus, sondern eben aus der eigenen Erfahrung.
Aber was war der Antrieb? Also ich meine, das muss ja schon ein starker Antrieb gewesen sein, zu sagen, gut, das Thema beschäftigt mich. Ich rede darüber im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Ich mache mir meine Gedanken. Aber dann eben auch zu sagen, so, da gehe ich jetzt raus.
Es ist ja so, dass wir das Mittelmeer alle genießen. Man fährt nach Rimini in Urlaub zum Beispiel oder so wie ich, ist mit dem Boot unterwegs, geht irgendwo tauchen, schwimmen, angeln und macht da seinen Wassersport. Und wenige 100 Kilometer weiter, um es mal drastisch zu sagen, ersaufen Leute nicht nur im Dutzend, sondern Hunderte im selben Meer. Eigentlich ist dieses Meer schon ein Stück weit mit Blut überladen. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eben sehen wollte, was ist da Tatsache. Und habe mich dann beworben und bin dann im April 2017 die erste Mission als Kapitän gefahren.
Sie waren vorher beruflich in der Sanitärbranche unterwegs, Sie hatten auch ein eigenes Unternehmen, das haben Sie alles aufgegeben. War das parallel zu diesem Entschluss oder war das schon davor?
Das war weit davor. Ich hatte habe ich eigentlich immer noch eine Vertretung für Sanitär- und Heizungsprodukte. Ich habe das weitestgehend eingestellt und das hat mich eben auch in die Lage versetzt, mich dann bei diesen NGOs zu engagieren.
Und jetzt hat sich nicht nur Ihr Berufsleben ziemlich radikal verändert, sondern auch die politische Einstellung. Denn früher haben Sie CSU gewählt, ich glaube, das darf man auch so sagen. Das würden Sie aber jetzt nicht mehr, ne?
Na, momentan geht es ganz sicherlich nicht. Also dieses C vorne dran, christlich, da habe ich jetzt gerade so meine Bedenken, meine schweren Bedenken, wenn ich das so sagen darf. Ich denke, dass ich ein wertkonservativer Mensch bin, aber meine Werte sind halt vielleicht konservativ. Das heißt, für mich ist ein Menschenleben was wert und das gilt es letztlich zu schützen, egal welche Hautfarbe dieser Mensch hat und auch egal von welchem Kontinent er kommt.
Klaus-Peter Reisch, Kapitän des Seenotretters Lifeline, heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk am Sonntagvormittag mit Klaus-Peter Reisch, der vom bayerischen Landsberg am Lech aus ausgezogen ist, um im Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten, mit seinem Schiff, mit der Lifeline, die aktuell im Hafen von Valletta, ein bisschen vor Valletta, festliegt, weil Klaus-Peter Reisch dort der Prozess gemacht wird, wegen einer angeblich nicht ordnungsgemäßen Registrierung. Und wie jeden Sonntag haben wir auch heute wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob Sie den gleich erkennen werden. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Tag, lieber Klaus-Peter. Der Überraschungsgast hat schon mal auf deinem roten Sofa übernachten dürfen.
Das ist Leon.
Jawohl. Jetzt müssen wir noch sagen, Leon van Bömmel, eins ihrer Crewmitglieder auf der Lifeline, dort als Rettungssanitäter im Einsatz, aber eigentlich Medizinstudent, beziehungsweise Sie schreiben gerade in Ihrer Doktorarbeit.
Richtig.
Und wie war das mit dem roten Sofa jetzt? Die Geschichte möchte ich aber ganz hören.
Aha. Das war im letzten Jahr, es war in diesem Jahr sogar, wo wir auf dem Weg nach Sizilien waren und wir hatten einen VW-Bus voller medizinischer Spenden, Ultraschallgeräte, medizinische Geräte, Rettungswesten, Feuerlöscher, die Klaus-Peter auch zum Teil organisiert hatte, die wir nach Sizilien in die Werft gebracht haben, wo die Lifeline repariert wurde und wieder fit gemacht wurde für die nächste Mission. Und auf dem sehr langen Weg von Hamburg nach Sizilien habe ich eine Nacht bei Klaus-Peter übernachten dürfen und habe ihn da zum ersten Mal in Ruhe, auch unabhängig von sonstigen Crew-Treffen, als Mensch kennengelernt.
Ja, die sind ja zu dritt bei mir aufgetaucht mit dem VW-Bus, der wirklich bis unter das Dach vollbeladen war. Und da ging es dann noch darum, die 11 Feuerlöscher, die ich von einem großzügigen Spender erhalten hatte, in dem VW-Bus unterzubringen. Und wir sind dann auch abends essen gegangen beim Italiener bei Salvatore und dann war das ganz klar, dass sie bei mir übernachten. Das ist selbstverständlich. Ich meine, das gehört einfach mit dazu. Und der Leon hat auch die Logistik des Krankenhauses gemacht. Es war einfach super. Ja, also fährst du wieder mit mir?
Ja? War das jetzt ein Ja?
Das war ein Ja.
Ja, da freue ich mich drauf.
Leon, jetzt gab es ja aber einige Situationen an Bord, in denen Sie alle, natürlich auch der Kapitän, extrem gefordert waren, als nämlich fast alle Flüchtlinge irgendwie seekrank geworden sind. Wie war das? Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Wir hatten damals eine Situation eigentlich an Bord, wo wir 235, dann hinterher nach einer Evakuierung 234 Menschen an Bord hatten, die ausgehungert waren, die durch anhaltendes Erbrechen auch ihre letzten Reserven eigentlich verloren haben. Das heißt, die ersten Menschen begannen einfach klammheimlich bewusstlos zu werden und nicht mehr aufzuwachen. Und wir haben uns zusammen mit Klaus-Peter beraten und haben ihm von dieser Situation geschildert. Und zum einen ist er auch sofort runtergekommen und hat sich selber auch ein Bild des Krankenhauses gemacht, hat mit den Leuten gesprochen, hat angeguckt, okay, wer ist im Krankenhaus, was für Fälle haben wir. Zum anderen haben wir uns dann als Crew zusammengesetzt und unter der Obhut, unter der Führung von Klaus-Peter dann gemeinsam an einer Lösung gearbeitet. Im Nachhinein ist meine Anerkennung nochmal auch dir gegenüber, Klaus-Peter, nochmal viel, viel mehr gewachsen, weil man in dem Moment als Mediziner, wir kommen zwar mit einem existenziellen Problem an dich, aber du bist von jedem Bereich auf dem Schiff, von jeder Fachdisziplin mit so existenziellen Problemen konfrontiert wurden. Und du musstest dann einfach auf so vielen unterschiedlichen Ebenen auch Entscheidungen treffen. Also irgendwie sowohl nautisch, dann logistisch, sozial, juristisch, politisch. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch froh war, nicht in deine Haut zu stecken und da auch gerade in der Retrospektive allerhöchste Achtung davor habe.
Leon van Bömmel, der als Rettungsassistent zur Besatzung des Seenotretters Lifeline von Klaus-Peter Reisch gehört hat. Es war uns eine Freude. Dankeschön.
Danke, Leon. Tschüss. Bis zum Crewtreffen.
Tschüss, tschüss.
HR1 Talk.
Und mit Klaus-Peter Reisch, der bald wieder nach Malta muss, weil ihm dort der Prozess gemacht wird, nachdem er mit seinem Schiff nach tagelanger Irrfahrt mit 234 geretteten Flüchtlingen an Bord dort in den Hafen eingelaufen ist und angeblich aber keine ordentlichen Papiere vorzuweisen hatte. Das war im Juni, Herr Reisch, jetzt haben wir September. Wie oft waren Sie seitdem in Malta? Haben Sie das mal überschlagen?
Insgesamt viermal, davon dreimal, wie man in Bayern inzwischen sagt, für die Katz. An drei Terminen ist ja faktisch nichts passiert.
Wie ist es eigentlich? Sie haben eben schon erzählt, Sie wären auch mal wieder auf dem Schiff gewesen. Das liegt ja da und da gibt es jetzt Wartungsarbeiten und das wird halt wahrscheinlich jeden Tag einmal geputzt, weil man ja irgendwie die Zeit rumbringen muss. Wie ist das, dieses Schiff wieder verlassen zu müssen, wenn Sie eben auch Malta wieder verlassen nach einem weiteren Prozesstag?
Mir tut es schon in der Seele weh, vom Schiff gehen zu müssen und nicht zu wissen, wann wir mit dem Schiff wieder auslaufen können. Wir haben ein hervorragend ausgestattetes Schiff. Wir haben ein Krankenhaus, wo wir an drei Behandlungsplätzen gleichzeitig Menschen behandeln können. Wir können an zwei Plätzen beatmen. Wir haben Ultraschallgerät etc. etc. Also wir sind da schon sehr, sehr gut aufgestellt, auch mit unserem medizinischen Personal. Und dann muss man sehen, dass man dieses Schiff nicht aus dem Hafen lässt, um die Arbeit zu tun, die es eigentlich tun sollte. Und das ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl, das Schiff und die Crew dann zurückzulassen und nach Deutschland zu fliegen und wie gesagt nicht zu wissen, wie es dann da weitergeht.
Und wenn nun diese ganze Geschichte ausgestanden ist, das hat mich auch ein bisschen umgetrieben. Werden Sie dann noch mal jemals nach Malta fahren oder sagen Sie, nee, davon habe ich jetzt wirklich genug, da will ich gar nicht mehr hin?
Also Malta ist eine sehr schöne Insel. Ich habe da vorher auch schon mal Urlaub gemacht, als ich von NGOs noch nichts wusste. Die Malteser selber sind eigentlich ein sehr freundliches Volk. Überall, wo man mal in ein Taxi einsteigt oder und erkannt wird, wir sind ja auch jedes Mal, wenn der Gerichtsprozess ist, auf allen drei Tageszeitungen halbseitig mit dabei. Wenn man in ein Taxi einsteigt und man wird erkannt, dann sagen die Leute, oh, well done oder wir haben einen guten Job gemacht oder irgendwas in dieser Richtung. Die Leute finden das, denke ich mal, gut, was wir tun, wenn sie auch nicht damit einverstanden sind, dass wir die Menschen nach Malta bringen und die Menschen dann auf Malta verbleiben. Aber da habe ich auch in allen Interviews gesagt, dass ich das vollkommen verstehen kann. Malta ist eine kleine Insel und zudem völlig überbevölkert. Die könnten es gar nicht verkraften.
Der Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch heute zu Gast bei uns im hr1-Talk. Und wir beide füllen gleich zusammen unseren hr1-Fragebogen aus. Und da freue ich mich drauf.
Okay, ja, gern.
Der Sonntagmittag in hr1. Heute zu Gast im Talk Klaus-Peter Reisch, der Kapitän des privaten Seenotretters Lifeline. Wir beide füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Bereit, Herr Reisch?
Jawohl.
Legen wir los. Mein schönstes Privileg als Schiffskapitän ist?
Die Fahrtrichtung zu bestimmen.
Stolz bin ich auf?
Meine Crew.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ungefähr 1 Euro.
Ich hasse es, wenn?
Die libysche Küstenwache zu uns aufs Schiff will.
Okay. Peinlich war mir zuletzt?
Boah, da muss ich nachdenken.
Okay, war nichts peinlich.
Ja, doch, manche Dinge sind mir sicherlich peinlich, aber wenn Sie jetzt auf Mission Lifeline reflektieren, muss ich sagen, da ist mir nichts peinlich. Also da bin ich voll dabei, keine Frage.
Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass
die Beharrlichkeit letztlich zum Ziel führt.
Bereut habe ich.
Vielleicht nicht schon früher bei Lifeline gefahren zu sein.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Boah, ist eine schwierige Frage. Konstantin Wecker.
Ach was, warum?
Ich finde seine Musik gut und ich finde seine Einstellung gut.
Zufrieden bin ich erst, wenn
die Arbeit getan ist und das Schiff wieder sicher im Hafen.
Berge oder Meer?
Meer.
Wenn ich mal kein Kapitän mehr bin, dann bin ich
Segler.
Doch auf dem Wasser, ja. Immer auf dem Wasser. Ich habe Angst vor
Feuer auf dem Schiff.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
allen, die zu dem Gelingen dieser Mission 6 von Mission Lifeline beigetragen haben und vor allem Dingen auch bei denen, die es uns finanziell ermöglicht haben, diese Mission überhaupt fahren zu können.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Klaus-Peter Reisch. Ganz herzlichen Dank.
Gerne geschehen.
hr1 Talk.
Raus aus der Komfortzone und dann dahin gehen, wo das Elend ist und wo es um Leben und Tod geht, so wie auf dem Mittelmeer, wo immer noch jeden Tag Menschen auf völlig überfüllten, maroden Booten unterwegs sind. Menschen, die eine solche Reise gar nicht überleben könnten, wenn sie nicht von Menschen wie Klaus-Peter Reisch gerettet würden. Denn Klaus-Peter Reisch ist einer von denen, die die bayerisch gemütliche Komfortzone von Landsberg am Lech verlassen haben für den rauen Einsatz auf dem Mittelmeer. Mehr. Herr Reisch, jetzt gibt es sicher viele, die sagen, sowas würde ich nie machen. Das ist mir zu schwierig, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu gefährlich, das tue ich mir nicht an. Warum sind Sie anders?
Naja, es ist für mich nicht unbedingt das Verlassen einer Komfortzone. Ich bin gerne auf dem Schiff und ich mache gerne diese Aufgabe. Und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, der Kapitän alleine macht es ja auch nicht. Es geht ja nicht ohne die Crew. Da setze ich mich dann gerne einfach dafür ein, wenn ich in einer Sache einen Sinn sehe und unter Umständen auch noch speziell wie in dem Fall Menschen helfen kann.
Sie haben eben schon mal gesagt, Sie sind eigentlich ein wertkonservativer Mensch. Was ist so Ihr innerer Kompass? Also was ist Ihr Wertekatalog? Woran orientieren Sie sich bei all dem, was Sie entscheiden müssen? Zum Teil sind das natürlich ganz rationale Überlegungen, aber damit geht ja auch eine gewisse Wertvorstellung einher. Also woran orientieren Sie sich? Was ist für Sie die Grundlage?
Also ich habe einen ziemlich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wenn ich selber ungerecht behandelt werde oder auch sehe, dass Leute ungerecht behandelt werden, dann versuche ich mich da schon ein Stück weit einzubringen. Auch so im Bekanntenkreis, wenn sich jemand gegen irgendwelche Dinge, Behörden oder sowas nicht so wirklich gut wehren kann, dann gebe ich da schon mal gern so den einen oder anderen Tipp oder auch die eine oder andere Hilfestellung und versuche die Leute dann aus einer Situation auch rauszuziehen, wenn sie nicht selber verschuldet haben. Ich meine, wenn jemand bei Rot über die Ampel gefahren ist und es ist halt so, dann muss ich sagen, naja, okay, zahl deine Strafe und mach einen Haken dran und mach's das nächste Mal nicht mehr wieder. Aber in dem Moment, wo irgendwelche Ungerechtigkeiten sind, das finde ich halt dann einfach nicht so gut. Oder wenn Behördenwillkür zuschlägt, da habe ich also so ein gewisses Bauchgrimmen. Und wenn ich dann da so meinen Teil dazu beitragen kann, dann mache ich das auch gern.
Sie klingen so, als wären Sie unheimlich klar und unheimlich fokussiert und auch sicher in dem, wie der richtige Weg zu sein hat. Und ich frage mich, gibt es trotzdem Momente, wo Sie schwanken und wo Sie sagen, nee, das ist jetzt gerade alles zu viel und wo Sie am liebsten alles hinschmeißen möchten? Gibt es diese Momente auch?
Ja, die gibt es schon. wenn sie auch selten auftreten, aber dann brauche ich einfach mal eine Nacht Schlaf und dann geht es schon mal irgendwie weiter. Man muss auch nicht jeden Brief oder jedes Fax oder Mail ad hoc beantworten. Da muss ich mich auch manchmal davor zurückhalten, weil dann vielleicht auch so meine Äußerungen oder das, was ich schreibe, etwas drastischer ausfallen wird. Und dann lasse ich mir da einfach noch mal einen Tag Zeit. Und dann ist der Zorn abgeklungen und ja, das Pragmatische kommt dann wieder durch. Und dann versuche ich es auf diese Art und Weise zum Ziel zu führen.
Also Schlafen ist das, was Sie mal wieder einnordet und was Sie so ein bisschen wieder auch innerlich runterbringt.
Ja, unbedingt.
Das ist ja ein einfaches Mittel eigentlich.
Ja, doch, kann man sagen, es kostet auch nichts.
Klaus-Peter Reisch, der Kapitän des Seenotretters Lifeline, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Klaus-Peter Reisch, dem Mann, der seit 2017 auf dem Mittelmeer unterwegs ist, um Flüchtlinge zu retten mit seinem Schiff, mit der Lifeline. Und wenn er das nicht tut, dann ist er daheim in Bayern, in Landsberg am Lech und verbringt seinen Sonntag daheim wie normalerweise?
Vielleicht mit einem schönen Ausflug oder ich spiele mal Akkordeon. Da kann man dann auch ein Stück weit Ruhe gewinnen und auch wieder abschalten und einfach auch neue Kraft tanken.
Und dann geht es natürlich auch wieder irgendwann auf See und auf ein Schiff, das zu einer Mission gehört, die sich Lifeline nennt und die natürlich Geld braucht, um am Laufen gehalten zu werden. Woher kommt dieses Geld?
Das Geld kommt aus privaten Spenden und es kommt aus Spenden von Künstlern und auch von der Industrie.
Sie sind da sehr unkonventionelle Wege gegangen. Sie haben, glaube ich, auch Prominente einfach mal angeschrieben. Ja, einfach so mal gesagt, hier bin ich und hab der Geld. Udo Lindenberg zum Beispiel, wie hat der reagiert?
Ja, das war ganz interessant. Das war Ende letzten Jahres. Ich habe gelesen, dass Udo Lindenberg für UNICEF wieder Grußkarten gezeichnet hat. Und ich habe auch bei meiner Recherche eben festgestellt, dass er eine eigene Stiftung hat und auch Projekte in Afrika unterstützt. Und das hat mir auf die Idee gebracht und auch bestärkt, dass ich einfach da mal anfrage. Und ich habe dann einen Brief geschrieben, ich mache das immer ganz persönlich, warum ich genau diese Person anschreibe. Und das hat tatsächlich zum Erfolg geführt. Ich habe dann eine E-Mail von Udo Lindenberg bekommen und er hat ganz nett geschrieben, ja, ich habe die Sache abgecheckt, so ganz lässig, wie es sich sonst auch immer gibt, und habe meine Leute angewiesen, 15 K zu überweisen. Ich bin fast umgefallen. Das ist also der größte Betrag, der da jemals gespendet worden ist, und er hat uns damit wirklich weitergeholfen und wir konnten die Winterwerft zu einem Teil davon bezahlen. Ja, und auch mit anderen Künstlern, zum Beispiel Christoph Sieber oder auch mit Urban Priol, wo ich jetzt vor ein paar Tagen zu Gast war, auf einer Veranstaltung, aber auch die Industrie gibt uns was, Minox gibt uns Ferngläser und der Herr Ernst Prost, dem die Firma Liquimolle Öle gehört, gibt uns Geld und der schmiert uns außerdem noch sehr gut.
Aber nur mit seinem Schmieröl. Ja.
Richtig, ja.
Nur mit seinem Produkt. Und Udo Lindenberg, der Ihnen 15.000 Euro überlassen hat für Ihre Arbeit, der, das darf ich an dieser Stelle sagen, weil ich gestern tatsächlich mit ihm telefoniert habe, wir in HR1, wir haben öfter mal miteinander zu tun gehabt, der lässt Sie ganz herzlich grüßen. Er hätte heute auch gerne telefoniert, aber er hat leider kaum Stimme. Er liegt nämlich gerade mit einer Sommergrippe da nieder. Aber ich soll noch mal sagen, große Bewunderung fürs Projekt und große Unterstützung und toi, toi, toi.
Vielen herzlichen Dank, dann wünsche ich ihm von hier aus gute Besserung.
Das Fundraising für die Mission Lifeline, das ist eine schwierige Mission, die Klaus-Peter Reisch auch einiges an Kritik eingetragen hat und einiges an politischer Konfrontation. Darüber reden wir gleich nochmal, aber jetzt gibt es erstmal Wunschmusik. Was dürfen wir spielen?
Ja, Shadi, Diamond Life.
Dann spielen wir jetzt von dem Album Diamond von Sade Hang On To Your Love. Einen schönen Sonntagmittag, alle miteinander. Menschen das Leben zu retten, das ist was ganz Großes. Und es ist das, was Klaus-Peter Reisch mit seiner Mission Lifeline tut. Und trotzdem gibt es Kritik und es gibt immer wieder Probleme und es gibt einen Prozess in Malta, weil sein Schiff angeblich nicht ordnungsgemäß registriert gewesen ist, als er nämlich mit 234 geretteten Flüchtlingen dort den Hafen anlief. Herr Reisch, Schiffe wie die Lifeline, Die spielen im Grunde nur den Schleppern in die Hände, weil die sich darauf verlassen können, dass es Menschen gibt, die diese Flüchtlinge retten, wenn sie dann auf dem Meer hilflos treiben. Das ist ein Vorwurf, den sie sich auch schon haben anhören müssen. Was sagen Sie dazu?
Es ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Wenn dieser Vorwurf wahr wäre, dann dürften ja gerade jetzt, wo keine Schiffe von NGOs unterwegs sind, auch keine Flüchtlingsboote auf dem Meer sein. Und das Gegenteil ist der Fall. Vor 2 Tagen hat ein privates Suchflugzeug, ein Schlauchboot in Not gefunden. Es ist tatsächlich so, dass wir auch immer wieder gekenterte Schlauchboote finden, wo keine Menschen mehr sind. Da ist davon auszugehen, dass die Menschen dieses Unglück nicht überlebt haben. Auch das ist ein Beweis dafür, dass das einfach nicht stimmt.
Nun gibt es in der EU seit einiger Zeit das politische Bestreben, die Außengrenzen dicht zu machen, zu verhindern, dass immer weitere Flüchtlinge nach Europa kommen. Und sie fahren raus, sie sammeln genau diese Menschen ein, bringen sie dann nach Europa. Das ist ein Konflikt, in den sie sich begeben, der auch politischer Natur ist. Wie gehen Sie damit um?
Ich meine, warum gehen diese Menschen von zu Hause weg? Es gibt einmal die Kriegsflüchtlinge und einmal gibt es die tatsächlichen Flüchtlinge, die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen. Aber warum fliehen diese Menschen aus wirtschaftlichen Gründen? Die erste Welt presst die dritte Welt aus wie eine Zitrone. Diese sogenannten Freihandelsabkommen sind hochgradig unsozial und gefährden diese Staaten, die sich das aber wohl gefallen lassen müssen. Die Europäer liefern zum Beispiel Tomaten und Zwiebeln nach Afrika zu Preisen, wo sie die Afrikaner selbst nicht herstellen können. Dadurch gibt es einen Haufen Arbeitslose in der Landwirtschaft. Oder diese Geschichte mit den Hühnchen, Hühnchenkarkassen, also das, was der Europäer vom Huhn nicht isst, das wird eingefroren und nach Afrika gekarrt und macht dort die Geflügelzüchter kaputt. Wir fischen vor dem Senegal den Fisch weg. Die Senegalesen fangen keinen mehr. Der Fisch ist mittlerweile in Senegal so teuer, dass ihn die Senegalesen selber nicht mehr kaufen können und so weiter und so fort. Bei Kleiderspenden ist es genau das Gleiche. Es macht die Textilwirtschaft in Afrika kaputt. Ich meine, wenn ich so weitermache, dann werden diese Menschen irgendwann aus wirtschaftlichen Gründen, sie haben Hunger, sie haben kein eigenes Fortkommen, werden sie sich auf den Weg machen.
Diese Irrfahrt war unter anderem auch deshalb eine Irrfahrt, weil es zunächst niemanden gab, der die Flüchtlinge aufnehmen wollte, der eine Zusage geben wollte. Wie war das für Sie? Der Gedanke, dass selbst die eigene Regierung ihre Arbeit nicht unterstützt.
Das hat mich schon ein Stück weit sehr negativ beeindruckt. Wir setzen ja immer das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes in den E-Mails, die wir an die verschiedenen Seenotleitstellen schicken, in CC. Das heißt, es kann niemand in Deutschland behaupten, er hätte nicht Bescheid gewusst über unser Schiff und dass wir gerade in einer etwas unangenehmen Situation sind. Eine direkte Reaktion der Bundesregierung mir bzw. dem Schiff gegenüber hat es in dieser Zeit nicht gegeben. Auch jetzt scheitern letztlich die Versuche, ein Gespräch aufzunehmen, sowohl mit dem Innen- als auch bisher mit dem Außenministerium. Da habe ich zwar eine Zusage zu einem Gespräch, aber da ist noch kein Termin vereinbart. Ich hoffe, dass das trotzdem noch stattfindet. Ich hätte da schon einige interessante Fragen zu stellen, auf die ich mir da Antworten erwarte. Und auch der Bundesinnenminister Seehofer, der ja letztlich maßgeblich daran beteiligt war, dass wir so lange auf See haben aushalten müssen, er hat ja nicht zugestimmt, dass deutsche Städte und Gemeinden, Bundesländer Kontingente aus unseren Gästen aufnehmen. Da hätte ich schon auch ein paar Fragen zu stellen, da wäre mir sehr dran gelegen.
Nun gibt es diese Diskussionen, die Sie vor allen Dingen auch mit der CSU in Sonderheit mit Horst Seehofer haben. Und dann gibt es die SPD-Landtagsfraktion in Bayern, die Ihnen den Europapreis verleihen wollte. Wie geht es Ihnen damit, dass Politik auch versucht, Sie in dieser Weise zu vereinnahmen?
Ja, da muss man natürlich sehr aufpassen. Ich finde es toll, dass ich von verschiedenen Parteien auch eingeladen werde zu sprechen. Ich werde mich von keiner Partei in irgendeiner Art und Weise einvernehmen lassen. Das geht gar nicht, weil dann wäre ich für den Rest einfach irgendwo ein Stück weit verbrannt und ich muss schauen, dass ich eine möglichst breite Basis finde. Und das klappt momentan ganz gut. Ich sage das den einzelnen Handelnden dort auch immer, wo die Grenze liegt und das wird respektiert und so funktioniert es ganz gut. Von der CSU habe ich allerdings noch keine Einladung erhalten.
Klaus-Peter Reisch, Seenotretter auf dem Mittelmeer, heute hier im HR1 Talk. Der Talk am Sonntag in HR1, heute mit dem Kapitän der Lifeline Klaus-Peter Reisch, der seit 2017 auf dem Mittelmeer unterwegs ist und der bis jetzt mehr als 1000 Flüchtlingen das Leben gerettet hat. Im Moment kann er das nicht, weil sein Schiff im Hafen von Valletta liegt, wo ihm wegen einer angeblich fehlenden Registrierung der Prozess gemacht wird. Der Gedanke, dass da jeden Tag Menschen auf dem Wasser treiben, denen Sie jetzt gerade nicht zur Hilfe kommen können. Wie ist das?
Das ist schon ein Stück weit unerträglich, weil die Regierungen, die das Auslaufen letztlich verhindern, und ich denke mal, das ist nicht die maltesische Regierung alleine. Ich vermute mal, dass da viele europäische Regierungen dran arbeiten, dass wir eben nicht aus dem Hafen kommen. Die nehmen den Tod dieser Menschen auf dem Mittelmeer billigend in Kauf. Die wissen, besser als wir, denke ich mal noch, was auf dem Mittelmeer aktuell passiert. Und dadurch, dass auch die Suchflugzeuge, die privaten Suchflugzeuge unbedingt am Boden gehalten werden, ist eine Dokumentation nicht möglich. Und so zieht man einen Vorhang vor das Drama und versucht es letztlich aus der Öffentlichkeit zu bringen.
Haben Sie eigentlich die Menschen, die Sie da im Juni gerettet haben, noch mal kurz sehen können oder überhaupt noch mal sehen können? Sind Sie dem begegnet?
Ja, zweimal sogar. Das erste Mal war zwei Tage, nachdem wir auf Malta angekommen waren. Ich weiß ja, wo dieses Detention Camp ist. Das ist in der Nähe vom Hafen und da sind wir dann hingefahren und ich durfte nicht rein. Ich wäre gerne reingegangen, das hat man mir verweigert. Aber egal, ich stand auf der anderen Seite des Zauns und die Menschen haben dann eben mitgekriegt, wer draußen steht und haben dann auf den Balkonen 150 Leute gerufen, Lifeline, Lifeline, Captain, Captain, Lifeline forever. Und das war ein sehr bewegender Moment, der mir dann schon auch die Tränen in die Augen treibt. Und das zweite Mal war jetzt vor kurzem, als ich das letzte Mal auf Malta war, in dem Camp, in dem die Leute, die noch nicht von Malta runtergekommen sind, Italien hat ja sein Kontingent verweigert. Sie haben ja gesagt, sie nehmen 25 oder 30 Personen. Sie haben nicht einen einzigen genommen, auch Belgien ist da noch im Rückstand und so hängen jetzt noch ein paar rum auf Malta. Und auch die habe ich dann in diesem Camp besuchen können. Wir haben die Hände geschüttelt, wir haben uns gefreut, dass wir uns nochmal gesehen haben und wir drehen da kleine Videoclips mit den Einzelnen, fragen sie, woher sie kommen, was sie durchgemacht haben und wo sie gerne hin möchten, was ihr Berufswunsch ist und wie es mit ihnen weitergehen soll, was sie für eine Idee haben. Und die wollen wir jetzt verbreiten und auch dafür sorgen, dass eventuell Regierungen in Europa, die darauf aufmerksam gemacht werden, da arbeiten wir jetzt gerade dran, dann eine Zusage geben und sagen, Mensch, diese letzten 30, 40, die da auf Malta hängen, die können wir jetzt auch über Europa verteilen, das kann doch kein Ding sein. Gebt ihnen eine gute Ausbildung, eine ordentliche Schule, dass sie die Landessprache lernen und dann werden die sich auch zu integrieren wissen.
Haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, selbst in die Politik zu gehen und da mitzugestalten? Ist das eine Option?
Nein, ich glaube nicht, das ist kein Geschäft für mich.
Nee.
Also das ist nicht meine Art Handwerk. Da bin ich vielleicht, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber da bin ich vielleicht zu direkt und zu ehrlich.
Wann wird der Prozess fortgesetzt?
Am 2. Oktober soll es angeblich weitergehen. Ich hoffe, dass es das tatsächlich tut und dass dieses unsägliche Verfahren dann ein schnellstmögliches Ende findet, was aber garantiert nicht am 2. Oktober passieren wird.
Und Sie werden auf jeden Fall weitermachen mit der Mission Lifeline.
Na klar.
Am Ende unseres Talks, lieber Herr Reisch, ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Also das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto. Egal, das ist ganz Ihnen überlassen.
Also mein Motto ist eher, geht nicht, gibt's nicht.
Klaus-Peter Reisch, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen herzlichen Dank, Frau Kuchini.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchini. Ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
Dankeschön.
hr1, genau meins.